Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. Ich habe heute Sarah zu Gast. Hallo Sarah.
Ja, hallo Elisabeth, schön, dass ich hier bin.
Freut mich wirklich sehr, dass das klappt. Ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, weil ich wusste, was für eine positive Energie du mitbringst. Und ich kann das brauchen so kurz vorm Wochenende, muss ich sagen.
Ja, ich kann das geben, auf jeden Fall. Ich freue mich aber auch schon aufs Wochenende.
Ja, ich stelle dich einmal kurz vor, damit die Hörer auch so ein bisschen wissen, wen wir vor uns haben. Und dann gibt es die Schnellfeuerfragen zum Kennenlernen und jetzt ausführlich Zeit, uns auszutauschen. Und dann lernen wir bestimmt noch ganz viel. Sarah, der Vorname Sarah Leffers. Du bist Leiterin des Kundenzentrums Jahnplatz 5 bei den Stadtwerken Bielefeld. Du bist Juristin und du bist auch wie ich Mentorin im Cross-Mentoring. Da haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Ist das soweit?
Ja, total.
Richtig. Sehr schön, das freut mich. Und damit jetzt die Gäste so eine erste Idee haben, wer du eigentlich bist, würde ich mal loslegen mit der allerersten Frage, nämlich: Was vereinbarst du in deinem Leben?
Oh ja, relativ viel, glaube ich. Meine To-Do-Listen und andere Listen und Dinge, die ich nicht vergessen darf, das ist auf jeden Fall lang. Ich habe 2 Kinder zu vereinbaren mit meinem Vollzeitjob. Ich habe ein Ehrenamt zu vereinbaren mit den 2 vorgenannten Dingen. Und irgendwo muss ich auch mich selber noch mit reinpacken, weil ansonsten können alle anderen Sachen nicht so gut voneinander leben.
Ja, wenn man das nicht selbst macht, macht's keiner. Ne? Auf selbst achten.
Genau, das ist so.
Ja, wie teilst du dir denn die Care-Arbeit?
Bei uns ist das so, wir sind getrennt lebend, mein Ex-Mann und ich. Und wir machen das tatsächlich nach dem Wechselmodell. Das heißt, eine Woche sind die Kinder bei Papa, eine Woche sind die Kinder bei Mama. Da wechseln wir immer freitags. Deshalb habe ich heute auch so wunderbar viel Zeit für dich, weil ich zwar heute Morgen in Windeseile wie jeden Morgen die Kinder für die Kita fertig machen musste, aber jetzt relativ entspannt in ein freies Wochenende gehe ohne meine kleinen Mäuse.
Ja, das heißt, wenn du dich traust, das in Prozenten zu sagen, was ist das?
Ja, tatsächlich, durch diese ganz krasse Trennung könnte man ja 50-50 sagen, wenn ich Papa und Mama betrachte. Und so ist das auch. Wir helfen uns zwar in unseren jeweiligen Wochen auch aus. Also wenn ich irgendwie abends doch nochmal einen Termin habe, wo ich zur Parteiarbeit muss oder wo ich einfach irgendwas machen muss, dann übernimmt Papa das. Und wenn zum Beispiel morgen Arminia Bielefeld spielt, dann übernimmt Mama mal wieder die Kinder. Und das ist dann auch völlig okay. Das bedeutet viel Abstimmung, das bedeutet wirklich viel miteinander reden und das geht gerade bei Paaren, die vielleicht in Trennung sind, sich für Trennung entscheiden, geht das vielleicht nicht immer so gut. Ich habe halt das große Glück, dass Papa und ich wirklich gute Freunde sind.
Ja, das ist, glaube ich, echt ein Glück, weil der Standard doch häufig auch leider eher die Schlammschlacht ist.
Zumindest. Aber wäre meine Antwort eigentlich dann nicht richtig, ich mache 100% Care-Arbeit?
Das kommt so ein bisschen drauf an, ne? Aber da du es dir ja aufteilst, finde ich 50-50 die richtige Antwort. Meine Antwort ist übrigens ja 60-30-10 oder 50-40-10, weil ich auch unser Au-pair dazu zähle. Ich finde nämlich, Care-Arbeit darf sich gerne auf mehr Köpfe verteilen als immer nur auf die Eltern.
Das stimmt. Oh, dann müsste ich vielleicht die Kita noch mit einbeziehen. Ah, dann wird das Rechnen aber zu schwierig.
Ja. Was gefällt dir denn an deinem Job am meisten?
Ah, ich bin wahnsinnig gerne Führungskraft. Das ist ja nicht originär. Ich leite ja das Kundenzentrum. Das ist ja überhaupt nicht originär etwas, was man als Jurist, wenn man anfängt, Jura zu studieren, sich überlegt. Da denkt man sich so, und später bin ich Richterin oder Staatsanwältin oder halt Anwältin. Und mir war es schon immer wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten. Und das habe ich ja hier auch gemacht, habe ja auch hier in dem Unternehmen als Juristin angefangen. Und jetzt leite ich das Kundenzentrum. Also völlig fremd von dem, was ich mal gelernt habe. Und ich brauche das Recht eigentlich auch gar nicht mehr. Dafür habe ich ja eine Rechtsabteilung. Ich bin einfach wahnsinnig gerne für die Kolleginnen und Kollegen da. Ich löse gerne Herausforderungen. Ich freue mich aber auch, die Kollegen weiterzuentwickeln. Also für mich ist die Führungsaufgabe eigentlich das, was an dem Job mir am meisten Spaß macht.
Ja, wenn du so drüber sprichst, ist das eindeutig so.
Ja, und ich hatte jetzt gerade schon wieder so viele einzelne Kolleginnen im Kopf, über die ich mir da Gedanken mache und über die ich mich da immer freue.
Ja, wir kommen gleich zu den ganzen guten Tipps. Ich finde es am Anfang auch ganz spannend zu hören. Was war denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen
hast? Nicht Vollzeit arbeiten zu gehen. Das ist, also es hat schon angefangen, als ich mit meinem Sohn schwanger war, da kam hier schon auch aus der Personalabteilung, die meinten das gar nicht böse, wirklich nicht. Mhm. Also das, die hatten da keinen bösen Hintergedanken, sondern die fragte dann, möchtest du wirklich schon so früh wiederkommen und möchtest du dann nicht lieber in Teilzeit arbeiten? Mhm. Und häufig, das ging meinem damaligen Mann aber genauso, der ist auch in Teilzeit gewechselt, der hat die meiste Zeit Elternzeit gemacht, ich habe gar nicht so viel Elternzeit gemacht, der wurde das auch immer wieder gefragt. Also der schlechteste Rat ist, geh doch lieber Teilzeit arbeiten. Nicht, dass ich das nicht okay finde. Natürlich kann man Teilzeit arbeiten, alles völlig richtig, aber für mich war das ein schlechter Ratschlag.
Ja, das ist ja auch das Wichtige daran, zu erkennen, was der eigene Weg ist. Mhm. Ja. Und die letzte Rapid-Fire-Question ist, wer ist denn dein Vorbild?
Oh, mein Vorbild?
Ja.
Oh, spannende Frage. Also ich habe hier tatsächlich so vor Ort ein paar Vorbilder. Man könnte ja jetzt auch, aber auch so im näheren Umfeld. Also ich müsste schon sagen, das ist eine ganz liebe Arbeitskollegin, die ich hier habe, die das einfach wunderbar auch macht, die einen ähnlichen Werdegang hat wie ich und die mit so einer Gelassenheit an ganz viele Themen drangeht. Und das ist tatsächlich eine, wo ich sage, das ist ein richtiges Vorbild. Und ich, das Gute ist, sie ist auch schon älter und ihr Sohn ist auch schon älter und die haben auch dieses hinter sich, was ich jetzt, wo ich noch vorstehe. Und aus dem Sohn ist ein ganz toller Typ geworden.
Das ermutigt doch, oder? Das ist auch
schön. Da denke ich nämlich dann auch, das könnte, wenn das bei uns dann auch so ist, da freue ich mich. Also das wäre so. Sie war auch Mentorin im Cross-Mentoring.
Ja, ja doch. Es ist total wichtig, jemanden zu haben. Und wenn es nur so einzelne Facetten sind, darum geht es mir ja auch in dem Podcast, Vorbilder sichtbar zu machen. Ich bin mir ganz sicher, es werden sich Hörer auch hier abschneiden. Also vielleicht hört irgendwann jemand in so einem Podcast oder erwähnt irgendwann mal deinen Namen.
Ja, wer weiß.
Genau. Jetzt haben wir einen ersten Eindruck, wer du bist. Wenn du jetzt nochmal ausholen möchtest, erzähl uns doch nochmal so ein bisschen deine Geschichte. Also, wer bist du, was machst du? Und was mich natürlich auch interessiert, wie bist du zum Thema Vereinbarkeit gekommen?
Also ich, genau, du hattest ja schon gesagt, ich habe hier in Bielefeld Jura studiert, habe dann direkt bei den Stadtwerken angefangen in der Rechtsabteilung und hatte dann das Glück, auch eine ganz tolle Chefin zu haben, die mir ganz viel beigebracht hat, die mich so gut entwickelt hat, dass ich wirklich auch nach kürzester Zeit, also schon nach 4 Jahren, die Stelle wechseln konnte und hier als Assistent der Geschäftsführung arbeiten konnte. Und von da aus habe ich mich immer weiter entwickelt. Und in der Zeit habe ich auch meine beiden Kinder bekommen. Mhm. Einmal auch 2020 ist die Jüngste geboren, mitten in Corona. Das waren natürlich auch richtig herausfordernde Zeiten für sämtliche Eltern. Und bei mir und meinem Mann war das damals so, wir haben uns viel darüber unterhalten, wie wir uns das vorstellen, Gedanken darüber gemacht. Was wollen wir eigentlich für Eltern sein? Wir kommen beide aus Elternhäusern, die ich jetzt auch nicht als schlecht bezeichnen würde, aber unsere Eltern waren wenig unterstützend, was sie vielleicht auch nicht mussten, weil wir sehr selbstständige Menschen sind. Wir fragen uns natürlich heute beide auch, wurden wir so selbstständig, weil wir es mussten? Genau. Aber wir haben halt zusammen auf unsere Kindheit geguckt und haben gesagt, also es gibt ganz viele Themen, wo wir sagen, so möchten wir es nicht haben. Uns war aber auch beiden klar, mein Ex-Mann ist selbstständig, ich bin gut ausgebildet, also er ist auch gut ausgebildet. Und uns war beiden aber auch klar, wir wollen gerne Vollzeit arbeiten. Und wir haben das auch relativ früh gemerkt, dass uns unsere Arbeit so viel Spaß macht. Ja. Und ich sehe es ja jetzt, wo ich Vereinbarkeit lebe, dass das auch ganz viel meinen Kindern bringt, dass ich Spaß an der Arbeit habe. Aber der erste Punkt war wirklich so, als ich damals mit meinem Mann darüber gesprochen habe, wollen wir Kinder haben? Ja, wenn wie viele? 2 und wie machen wir das dann? Und dann sind wir diesen Weg ja auch gegangen. Wir haben unseren ersten Sohn bekommen, da war ich Assistent der Geschäftsführung. Wir sind beide zeitgleich in Elternzeit gegangen, hatten die ersten 3 Monate mit dem Baby also zusammen.
Oh, das klingt nach einer sehr
idealen
Vorstellung, muss ich sagen.
Das war schön und es war nicht nur, wir fahren mal eben in den Urlaub und danach gucken wir mal, sondern er hat von Anfang an, haben wir beide da diesen Weg beschritten und haben wirklich alle Höhen und Tiefen, die man so hat, in den ersten 3 Monaten zusammen gemacht. Und dann sind wir danach beide Teilzeit arbeiten gegangen, Teilzeit in Elternzeit und haben uns wunderbar ergänzt. Aber auch darüber haben wir vorher geredet, dass einfach immer jemand Vollzeit für das Kind da ist, der andere ist in der Zeit weg.
Und wie viele Stunden habt ihr dann gemacht?
Jeder 25.
Ah, okay. Dann seid ihr eines der ganz wenigen Paare, die wirklich beide in Teilzeit gehen. Wenn man sich so Studien anguckt, dann ist das die Vorstellung, die für alle eigentlich am interessantesten klingt. Da gibt es Mehrheiten dafür. So sollten wir das machen. Aber nur 6% der Paare gehen wirklich beide in Teilzeit.
Und ich kann mir ganz viele Gründe dafür vorstellen. Und für uns war es einfach klar, er kam aus der Bundeswehrzeit. Die, die das kennen, wissen, also der war auch längere Zeit bei der Bundeswehr, die, die das kennen, wissen, man wird, kommt da erstmal monetär ganz gut bei raus. Und ich habe halt als Anwältin kein schlechtes Gehalt gehabt. Und da war uns irgendwo klar, okay, wir können Zeiten auch überbrücken. Wir können uns wirklich auch dann gut aufteilen. Und das war einfach so der Wunsch. Ich habe halt nun mal dann auch einen Mann kennengelernt, der sagte, also wenn ich Vater werde, dann halt richtig. Und nicht, das ist immer so schwierig, wenn man sowas sagt, ist ja nicht, dass andere es nicht richtig machen. Aber für ihn war das ganz, ganz wichtig zu sagen, ich möchte viel da sein.
Eine aktive Rolle spielen. Das ist ja so schön.
Genau.
Ich finde, das Bild ist irgendwie ganz nett zu sagen, wenn das Kind sich verletzt hat, rennt es immer nur zur Mutter oder eben auch zum Vater. Und ich finde, das ist so ein Gradmesser für wirkliche Gleichberechtigung.
Und es gibt ganz viele Dinge, die kann heute nur er machen, weil er das irgendwie, die Kinder haben das so verinnerlicht, dass Papa kann das am besten. Mhm. Also auch noch so ins Bett bringen, das geht natürlich jetzt dann nicht mehr. Mhm. Aber das war vorher immer, wenn die sich ausruhen konnten, mit wem die abends ins Bett gehen, ja, war es Papa.
Mhm. Ja, eine Sache kriege ich gerade noch nicht ganz zusammen. Also bist du nach den beiden Kindern in Führung gekommen in deine jetzige Rolle oder zwischen den Kindern? Ja, das ist auch sehr spannend. Führungskraft also vorher oder nachher? So.
Ja, beides.
Ah. Hm.
Also bei Elias, bei meinem ersten Sohn, war ich noch nicht in Führung. Mhm. Und als Emilia geboren wurde, da bin ich Interimsgeschäftsführerin gewesen, unserer Telekommunikationstochter. Und mittendrin, plus Corona, also ich kannte eigentlich meine ArbeitskollegInnen auch gar nicht so wirklich, außer vom Skype-Screen. Ja. Also ich habe beides erlebt. Einmal nicht Führungskraft zu sein, nur für meine eigene Arbeit und für meine Familie zuständig und dann noch für eine größere Gruppe.
Ja, das finde ich deswegen sehr, sehr wichtig, weil ja viele auch so das Gefühl haben, es ist eine Entscheidung und um hinterher beides zusammenzukriegen müssen, muss erst die Karriere einen gewissen Reifegrad haben. Und deswegen finde ich das sehr ermutigend, dass du hier auch ein Beispiel fürs Gegenteil bist, dass es eben möglich ist, als Mutter zur Führungskraft zu werden.
Also auch doppelt die Selbstständigkeit von Papa, die kam auch erst nach dem ersten Kind. Und da haben wir uns auch wirklich aktiv für entschieden.
Ja, eine wirklich inspirierende Geschichte. Jetzt hast du schon viel erzählt, trotzdem will ich noch einmal auf den Punkt hinaus. Was waren denn so in dieser Geschichte rund um eure Vereinbarkeit und um das Thema, die größten Herausforderungen, die du so lösen musstest auf dem Weg?
Also ganz toll ist, wenn ich auf meinen Arbeitgeber gucke, volle Akzeptanz, egal wie ich es gestalten wollte, ich wurde hier immer unterstützt.
Stadtwerke Bielefeld, um das nochmal deutlich zu sagen.
Also wirklich, egal welches Modell wir uns überlegt haben, bis hin, die stellen ja auch Kindergartenplätze, also es ist hier volle Unterstützung. Hindernisse waren tatsächlich Freunde auch, Bekannte, Familien. Warum habt ihr dann überhaupt Kinder bekommen, wenn ihr doch nur arbeiten gehen wollt? Aber auch, naja, ich sag mal, diese ganzen Antragsformulare, darf ich die auch als Hindernisse nennen?
Ja, klar. Also vor allen Dingen, weil die ja gefühlt 3 Tage nach der Geburt abgegeben werden müssen.
Genau. Und wir sind schon echt keine schlichten Menschen, aber diese Antragsformulare waren echt am Hochreck für uns. Die anderen Kollegen meines Mannes tatsächlich, der musste sich dann auch anhören, ja dann viel Spaß beim Windeln wechseln oder mit den Muttis auf dem Spielplatz. Also es war schon, für Männer ist es zurzeit noch schwieriger, wirklich lange in Elternzeit zu gehen, als für Frauen. Von Frauen wird das so erwartet. Da ist das eher die Schwierigkeit, wenn du sagst, nee, ich gehe nicht in Elternzeit, das macht Papa.
Und das Zurückkommen ist für Frauen häufig schwieriger.
Ja, genau. Aber da ist
also, das Gehen.
Er wurde schon recht angefeindet und dann natürlich, also wir hatten gar keine großen Herausforderungen, bis auf das ganze Organisatorische, dann gibt es halt große Whiteboards bei uns, gab es bei uns in der Küche, wo alles genau aufgeschrieben wurde, weil wir auch keine Familie vor Ort haben, die uns hier mal ad hoc unterstützen können. Und ja, ansonsten ist es einfach dieses ständige Erklären, seid ihr euch denn sicher, dass ihr das richtig macht? Und dann stelle ich mich immer hin und denke mir oder sage auch, wer ist sich denn heutzutage in der Elternschaft sicher, dass er alles richtig macht? Also ich nicht.
Ja, man wird Eltern ohne Schulabschluss. Ne? Also ich finde das irgendwie schon krass. Es ist so eine wichtige Rolle. Aber für die anderen Rollen im Leben hat man jahrelang gelernt und sich ausgebildet. Ja. Und das mit dem Elternwerden, das geht schon irgendwie schneller.
Ja, irgendwie schon. Nein, also sonst, aber wir hatten sonst keine größeren Stolpersteine, keine größeren Herausforderungen. Wir haben es jetzt eher so ein bisschen, dass auch unser jetziges Modell nicht so ganz anerkannt wird, man das komisch findet, obwohl wir damit glücklich sind und die Kinder. Und ich sage, naja, wer sonst ist noch wichtig, außer Mama, Papa und die zwei Kinder?
Ja, ja, es ist fast egal, wie man es macht, es gibt immer jemanden, der an der individuellen Vereinbarkeit gilt, was zu meckern hat. Klar. Deswegen ist es so wichtig, verschiedene Setups zu zeigen. Mhm. Jeder da so im starken Rücken auch einfach durchgehen kann. Weiß. Mhm. Völlig egal, was dein Setup ist, funktioniert.
Ja, also ich glaube auch, wie gesagt, auch wenn unser Umfeld uns keine größeren Herausforderungen beschert, ist die Situation an sich einfach herausfordernd. Mhm. Man hat so viele Themen im Kopf, man will auch nichts hinten rüberfallen lassen. Man fragt sich, wo gebe ich jetzt wie viel Prozent rein, damit das auch klappt. Und ich bin auch jemand, der einfach schon immer einen sehr hohen Anspruch an sich selber hatte. Und für mich hieß es eigentlich auch, ich möchte überall 100% geben. Mhm. Ja, aber das habe ich auch auf die harte Tour lernen müssen, dass das tatsächlich funktioniert. Überall 100% zu geben. Man muss Abstriche machen.
Ja. Ist eine der Eigenschaften, die man auch in der Elternrolle sehr, sehr gut lernt. Ne?
Ja.
Also ich erinnere mich an deinen Brotboxen-Tipp. Den fand ich sehr, sehr wichtig.
Ja. Finde ich immer noch wichtig.
Genau. Für die Hörer, es einfach nicht übertreiben. Ne? Essen reicht. Muss nicht hübsch sein.
Ja.
Wenn du jetzt einmal so zurückguckst und vielleicht deinem jüngeren Ich Tipps gibst oder einer guten Freundin, bei der du das Gefühl hast, du trittst ihr jetzt nicht zu nahe oder auf die Füße. Was würdest du ihr denn sagen? Was sind wirklich die Dinge rund um die Vereinbarkeit, die du gelernt hast, die du gerne früher gewusst hättest, die für dich das Ganze einfacher machen?
Abgeben, 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 alles abgeben. Mhm. Wenn ich jetzt auf die Arbeit gucke, gerade auch bei Führungskräften, gerade wenn man vielleicht auch eine junge Führungskraft ist, möchte man sich noch beweisen, man möchte den anderen auch zeigen, dass man den Wert auch tatsächlich oder die Stelle auch irgendwo verdient. Dann möchte man natürlich als Mutter strahlen, möchte vielleicht doch die schönen Brotdosen machen, möchte überall dabei sein, möchte am Wochenende am besten auch den Kindern noch alles Mögliche bieten. Und ja, dann als Frau, als Ehefrau vielleicht oder als Partnerin von jemandem möchte man natürlich auch nicht nur tot um 21 Uhr vor der Couch am besten noch zusammenklappen, sondern man möchte ja auch noch Zeit miteinander verbringen und das alles übereinzubringen. Das ist schwierig und ich sehe das gerade an vielen Frauen, noch Freundinnen von mir, die versuchen es aber trotzdem, weil sie den Anspruch an sich auch haben, naja, ich habe doch bisher auch alles geschafft, dann schaffe ich das jetzt auch noch. Mhm. Und da würde ich wirklich gerne zurückgehen ins Jahr 2018 und der Sarah sagen, nimm nicht alles so schwer und nimm nicht alles so ernst. Du kannst nicht überall das Perfekte geben, weil es auch gar nicht notwendig ist.
Da steckt ja dieses Ding auch drin, wessen Erwartungen erfüllst du gerade?
Ja.
Sind das hoffentlich deine eigenen und deine eigenen Werte und Ansprüche oder ist das eine Form von Fremdbestimmung, von der du dich dann ja auch gut freigemacht hast, wie es klingt?
Ja. Das war mehr diese Fremdbestimmung tatsächlich. Also es war, ja, bei mir, ich bin ein sehr leistungsgetriebener Mensch, bin ich schon von Anfang an gewesen. Kommt bestimmt auch aus meiner Kindheit, dass Leistung halt auch einfach immer anerkannt wurde. Mhm. Und ich das in mir so verankert habe. Mein Glaubenssatz ist, du bist, wenn du nichts leistest, bist du nichts wert. Also ist er nicht mehr, aber ich weiß, dass er es mal war. Und das war nun mal einfach so der Punkt, wo ich wirklich abgeben musste, wo ich wirklich sagen musste, das geht jetzt nicht mehr. Ich verliere mich selber, ich kann das nicht mehr schaffen. Und da habe ich auch ganz hart dran gearbeitet, dass ich das ganz gut kann. Und das sind wirklich die Kleinigkeiten. Das ist kein Kuchen zu backen, sondern Donuts zu kaufen. Das ist
die übrigens sehr lecker sind und Kinder lieben die.
Genau. Also pinker Überzug. Aber was dann auch heißt, auf der Arbeit wirklich zu sagen, bis hierhin und weiter kriegst du mich auch nicht. Also ich gehe, wenn ich die Kinderwoche habe und das ist schon keine frühe Uhrzeit, ich gehe um 16 Uhr. Und danach braucht ihr mich auch nicht mehr anrufen. Ich bin einfach weg dann und der Laden wird hier laufen, egal ob ich da bin oder nicht. Und das tut er auch. Ja. Es wäre auch irgendwie eigentlich schlimm, wenn er nicht laufen würde, nur weil ich nicht anwesend
bin. Du tust da auch was dafür, ne? Um dir da jetzt noch einmal die Schultern zu klopfen, denn das bedeutet ja, dass dein Führungsstil auch entsprechend positiv
unbedingt
ist und eben nicht auf Kontrolle setzt und Disziplin, sondern im Gegenteil auf Ermächtigung, wie es ja in der Kindererziehung auch wichtig ist.
Ja, das stimmt. Das ist so. Und auch da glaube ich, unsere Kinder sind selbstständiger als manch andere Kinder, die das vielleicht nicht so müssen, weil nun mal zwei Erziehungspersonen zeitgleich anwesend sind. Sei es jetzt morgens beim Fertigmachen oder abends. Das ist nun mal nicht. Ich kann jetzt nicht, wenn ich noch zweimal Zähne putzen und anziehen und noch vier Socken und dann kommen wir morgens vielleicht nicht unbedingt aus dem Haus. Aber wenn ich denen das erkläre und sage, naja, aber ich bin nur eine und wir müssen es jetzt zusammen schaffen, dann ziehen die ihre Socken auch selber an.
Ja. Da sind schon ganz viele wichtige Dinge drin. Einmal so das Thema abklären, wessen Erwartungen gerade eigentlich erfüllt werden. Dann auch so ein bisschen höre ich da das grundsätzliche Runterschrauben von Erwartungen noch runter, ne? Einfach auch, um selbst so ein bisschen Druck rauszunehmen. Wenn du sagst abgeben, meinst du auch wirklich noch aktiv Dinge irgendwo anders hindelegieren oder das eher nicht?
Auf der Arbeit auf jeden Fall. Da auch, ich könnte jetzt sagen, Kundenzentrum, das habe ich nicht originär gelernt. Also lerne ich jetzt erstmal, wie die Hintergrundsysteme funktionieren. Ich lerne jetzt, wie man unten im Kundenzentrum Kunden berät. Mhm. Bringt uns aber alle nicht vorwärts, weil mein Gehirn kann das gar nicht mehr so alles erfassen. Und ich sitze ja nun mal nicht im Kundenzentrum. Aber früher war das mein Anspruch. Früher hätte ich das gemacht, als ich noch keine Führungskraft war. Heute sage ich, ich muss ja gucken, dass es allen anderen gut geht bei ihrer Arbeit. Ich muss aber nicht verstehen, wie ihre Arbeit funktioniert, zumindest nicht in die Tiefe. Nein. Und alles drumherum kann ich ja, weil das habe ich hier vorher schon gelernt. Ich weiß, wie Energiewirtschaft funktioniert oder wie Mobilität funktioniert. Da dann aber auch wirklich zu sagen, nein, wenn ihr fachliche Fragen habt, dann fragt ihr bitte jemanden, der auch fachlich Ahnung hat. Und um alles andere, um euer Wohlbefinden, um eure Arbeitsmaterialien, um eure Umgebung, Kollegen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, da kümmere ich mich. Aber fachlich, das habe ich alles komplett abgegeben.
Und den positiven Effekt daraus, der ist ja wirklich, dass du damit deinen Mitarbeitern vertraust, die ein riesiges Gefühl von Selbstwirksamkeit haben und motivierter an die Arbeit gehen. Da kann man bis zu 30% Leistungssteigerung rausholen durch hohe Motivation. Deswegen, das ist auch total richtig, das so zu machen. Auch wenn es eben dich auch noch entspannt dabei, ne? Und dir die Arbeit vielleicht auch ein bisschen einfacher macht.
Ich habe das aber auch im Ehrenamt gemacht. Da habe ich immer das ein oder andere, das übernehme ich noch und das organisiere ich noch. Das habe ich jetzt auch aufgegeben, dass ich wirklich sage, ich bin immer dabei, ich bin immer für euch da, aber ich bin nicht mehr die, die alles von Anfang an organisiert. Und zum Beispiel, um da auch wirklich nochmal auf die Familie zu kommen, ich kann das total gut nachvollziehen, dass man sagt, und am Wochenende möchte ich so eine richtige Quality Time haben, das heißt Tierpark, Kirmes und dann noch irgendwo Eis essen gehen und drei Fahrradtouren machen. Ich kann das verstehen und Menschen, die das schaffen, freue ich mich auch auf jeden Fall für sie. Bei uns ist das, wenn ich das mal mir das letzte Wochenende angucke, auch einfach wirklich mal 3 Stunden in einem Raum sitzen, was malen, vielleicht was lesen, irgendwie hier so Stecksysteme stecken, ein bisschen Lego bauen. Also nichts, wo wir 5 Taschen und 3-mal Wechselsachen für einpacken.
Und dann auch 5-mal gestresst sind.
Genau, wo wir einfach zu Hause waren, auch in den Tag reingelebt haben. Das hätte ich früher auch selber gar nicht gekonnt. Also mein Ich, mein Leistungs-Ich war so, wir müssen was schaffen, wir müssen was machen. Und das habe ich abgelegt.
Da muss ich noch hinkommen, weil ich selbst auch immer so unruhig bin und so Dinge erleben möchte.
Ich weiß, ich weiß.
Ja. Ich werde an dich denken.
Ja.
Was mich interessiert, wir haben gerade schon über dich und deine Art zu führen gesprochen. Welche positiven Effekte siehst du denn daraus, dass eben dein Arbeitgeber das ganze Thema Vereinbarkeit unterstützt und du als Führungskraft auch in den Teams für deine Teams?
Das Gute ist ja, dass ich hier wirklich bei den Stadtwerken schon dieses Feedback bekomme, Eltern sind uns wichtig. Und Eltern als Führungskraft sind uns wichtig, aber genauso alle Eltern, die mitarbeiten, ist total wichtig. Und dass ich das verinnerlicht habe, selber einfach auf jedem Schritt, den ich gegangen bin in meiner Elternschaft, erlebt habe, das kann ich natürlich jetzt an die KollegInnen weitergeben. Da kann ich dann auch wirklich sagen, pass auf, dass deine Familie geht auch vor. Und den Rest kriegen wir hier auf jeden Fall schon geregelt. Wir planen auch den Dienstplan, auch wenn das manchmal manuelle Aufwände sind. Das planen wir so, damit das mit deinem Familienleben wieder übereinstimmt. Ich habe aber auch genauso Mitarbeitende, die gar keine Kinder haben. Da achte ich da dann aber auch drauf. Die darf ich ja auch nicht benachteiligen das in irgendeiner Weise. Und nicht zu, die, das ausbaden lassen, dass andere Menschen Kinder haben. Genau. Und da kann ich wirklich nur sagen, dass man, wenn man so einen gestärkten Rücken hat durchs Unternehmen, kann ich natürlich auch viel freier agieren und viel freier den Kolleginnen da irgendwie aushelfen, wenn sie Thematiken um Vereinbarkeit haben.
Ja. Merkst du das zum Beispiel in Loyalität und Fluktuationsraten und darin, dass du gut Mitarbeiter findest? Oder wie ist das?
Doch, das merkt man schon, kann ich nicht anders sagen. Ich bekomme von natürlich meinen aktuellen MitarbeiterInnen bekomme ich auch das Feedback, dass sie das halt besonders gut finden, obwohl wir haben ja nun mal Öffnungszeiten. Mhm. Und anders als vielleicht andere hier bei den Stadtwerken oder in anderen Bürojobs, müssen die nun mal jeden Tag bis 18 Uhr arbeiten oder sie müssen auch samstags arbeiten. Das ist ja kein gewöhnlicher Job. Und den KollegInnen dann zu sagen, das ist zwar so, aber dafür kann ich dir trotzdem Freiräume schaffen. Ich kriege es sogar hin, dass Menschen ganze Tage im Homeoffice sind, obwohl ich für das Kundenzentrum zuständig bin. Einfach, weil ich sage, wir drehen und wenden es so, bis es auf uns passt und wir natürlich den Anspruch, den das Unternehmen an ein Kundenzentrum hat, wir das weiter erfüllen.
Wie machst du das konkret? Ist das ein manueller Prozess? Hast du ein Tool? Das interessiert mich.
Wir haben ein Dienstplanungstool, ganz klar. Und da kann man Sperrzeiten eintragen, wo man auch ganz klar sagen kann, bis hierhin geht es und ansonsten nicht. Und wir achten natürlich darauf, in den Urlauben sowieso, klar, Ferienzeiten, aber ich glaube, das macht jeder. Was wir einfach machen, ist auch reden miteinander. Ja. Das ist ja auch gar nicht so häufig und wir müssen, weil der Laden muss besetzt sein. Ich kann ja nicht sagen, naja, heute waren alle Kinder krank, muss ich abschließen. Ja. Und da hilft es einfach, dass wir dieses Thema, egal ob jetzt Vereinbarkeit, wir haben auch Menschen, die müssen, ich habe auch KollegInnen, die pflegen zu Hause. Da muss ich gucken, wie kriegt man das alles übereinander? Oder die haben halt eigene Themen, die müssen sich um sich selber kümmern. Und da sage ich, lasst uns doch über alles offen reden, welche Herausforderungen hat der Einzelne, hat die Einzelne. Und dann lösen wir es zusammen. Und ja, also ich kriege da schon Zuspruch, ich kriege das Feedback, dass es bei uns schön ist zu arbeiten, dass es dann Spaß macht. Ich habe auch keine Probleme, neue KollegInnen zu finden, wenn mal Stellen zu besetzen sind.
Auch sehr wichtig und nicht selbstverständlich.
Nein, auch nicht selbstverständlich. Mhm. Und doch, ich glaube, diese ganze offene Art, dieses Transparente auch, hier wird nichts gekungelt, hier wird keiner anders behandelt als der andere. Das sind so Dinge, die sind mir wichtig und das merke ich, die KollegInnen auch genau das ist, was die schätzen.
Jetzt hattest du die Situation bestimmt auch schon, aber ganz konkret gefragt, wie reagierst du denn als gute Führungskraft, wenn dir ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ich bin schwanger, beziehungsweise bei uns kommt ein Kind?
Ja, herzlichen Glückwunsch, wie cool. Noch ein Kind mehr, Gott sei Dank.
Die Gesellschaft braucht das dringend.
Ja, sowieso. Ist mir jetzt selber tatsächlich noch nicht passiert, aber also nicht als Vorgesetzter, aber als Mitarbeiterin ist mir das ja passiert zweimal und einmal eigentlich schon so ein bisschen zu Unzeit, war tatsächlich auch von uns nicht so geplant. Aber die Reaktion war jedes Mal toll, wie schön, toll. Das ist, weil sie aber auch wussten, werde trotzdem so viel geben, wie ich kann. Und ich wusste, das Unternehmen wird mir so viel geben, wie ich kann. Und deshalb würde ich auch immer so reagieren, wenn bei mir jemand also schwanger wird oder Vater ja auch wird. Ne? Da würde ich sogar sagen, ja Mensch, das ist doch toll. Hast du schon dir Gedanken darüber gemacht, wie viel Elternzeit du nehmen wirst? Ne? Doch, also da bin ich einfach nur glücklich, wenn andere glücklich sind und Kinder bekommen.
Ja, das ist ganz wichtig, weil in diesen Schlüsselmomenten irgendwie mit dem falschen Fuß, ja vielleicht die eigene Führungskraft zu erwischen, so nach.
Ja, das glaube ich.
Das irgendwie an alle Führungskräfte, es passiert nicht ständig, aber macht euch einmal Gedanken über so die entscheidenden Situationen. Jemand sagt, schwanger oder schwer verletzt oder Großmutter gestürzt, muss jetzt irgendwas tun.
Ja.
Eltern krank, todkrank, was auch immer. Sowas
ja, das hatten passiert. Wir jetzt auch schon, diese Themen. Und da waren die KollegInnen manchmal so ein bisschen verwundert, dass ich auch sage, na, am Tag der Beerdigung brauchst du doch nicht zur Arbeit kommen. Also das, die versuchen sogar dann eher so einen Kompromissvorschlag zu machen, wo ich sage, da gibt es keinen Kompromiss. Also wirklich nicht, du bleibst zu Hause. Das mache ich auch bei kranken Kindern. Ich kenne es selber. Wenn ich, das ist ja alles schön und gut mit Remote-Arbeiten. Das ist ja auch alles super, dass ich ja trotzdem an 10 Teamsitzungen teilnehmen könnte pro Tag, wenn ich 2 kranke Kinder zu Hause habe. Aber meine Kinder finden das nicht. Die gucken halt nun mal auch nicht 10 Stunden am Stück Fernsehen. Und danach wollen die nicht, dass Mama telefoniert. Und wenn, dann wird mit telefoniert. Und außerdem möchte ich da gerne mal drücken. Ja, aber gerne mal da drücken ist dann halt schwierig. Oh ja, natürlich. Auf jeden Fall. Und solche Dinge gehen nicht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, bekomme dann aber trotzdem, wenn Kinder krank sind, häufig den Vorschlag, ich kann aber noch was von zu Hause machen. Und ich sage, ja klar, kannst du auf der Couch sitzen mit deinem Kind, das kannst du zu Hause machen. Ja. Da gibt es bei mir eigentlich wenig Kompromisse, weil ich wirklich sage, das dankt euch am Ende auch keiner. Also auch ich werde nicht in 10 Jahren sagen, oh, damals, als sie ein krankes Kind zu Hause hatte, ist sie zur Arbeit gekommen, ja.
Ja, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist genau das, was dann wieder diese Effekte ausmacht. Sehr zufrieden sind sie gerne in die Abteilung. Mhm. Niedrige Fluktuationen. Mhm. Das gehört alles so zusammen, dann als Führungskraft mit dem richtigen Vorbild voranzugehen.
Ja.
Und es ist immer noch so viel mächtiger, nicht nur zu sagen, dass es okay ist, zu Hause zu bleiben, wenn das Kind krank ist, sondern es auch vorzuleben.
Genau. Das ist echt interessant. Das auch zu machen. Allein schon, manche wollen ja schon selber sogar, wenn sie, ich bin nur ein bisschen erkältet, ja. Erkältet ist erkältet. Bisschen krank ist immer noch krank. Mhm. Und das muss man selber aber auch vorleben. Und klar, das merke ich auch an mir. Da wache ich mal mit Kopfschmerzen oder vielleicht mit einem kratzenden Hals auf und denke mir, na, den Tag schaffst du noch. Aber dann genau denke ich an die Kolleginnen und denke mir, nee, wenn ich denen sage, brauchst du heute nicht, dann kann ich es auch nicht machen. Ja, das stimmt. Vorbild sein ist eine ganz, ganz wichtige Thematik.
Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem grundsätzlichen Thema. Was hast du denn von Vorbildern gelernt? Ich habe ganz am Anfang schon einmal gefragt, wer so dein Vorbild ist. Mhm. Aber es ist ja auch irgendein großes Lernfeld, sich bei anderen mal daraus abzugucken. Was sind so die Dinge, die du von Vorbildern gelernt hast?
Nein sagen.
Ja,
also,
richtige Fähigkeit.
Ja, sehr wichtig. Die Kollegin, an die ich jetzt denke, die war immer klar. Also die, da war in der Kommunikation auch nicht viel zu interpretieren, sondern die hatte immer einen klaren Weg und hat das aber überall gehabt, egal ob das ihre Vorgesetzten waren, egal ob das ihre Mitarbeitenden waren, die hatte immer einen ganz, ganz klaren Weg und den hat sie kommuniziert. Natürlich war sie auch bereit, Kompromisse einzugehen, darum soll es nicht gehen. Mhm. Aber erstmal hatte sie für sich den Weg klar und sie hat es laut gesagt.
Und dann wahrscheinlich auch wieder mit einer gewissen Konsequenz.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, sonst funktioniert.
Mhm. Und dann halt auch mit diesem, und auch wirklich mal zu sagen, ja, ich könnte jetzt, sagen wir mal, ich könnte jetzt sagen, das Projekt wird innerhalb von 3 Wochen fertig. Da weiß ich aber auch, wen ich damit alles belaste, mich selber als allererstes. Mhm. Und das hat sie dann auch so gesagt und hat dann gesagt, und deshalb sage ich, es sind 6 Wochen. Und da war Punkt. Mhm. Und tatsächlich sagen die Menschen dann, ja, okay, freuen wir uns in 6 Wochen. Das tut nicht mal weh. Das war so dieses, das war auch bei mir dieses, oh, was erwarten die? Die erwarten, dass es schnell fertig wird. Also da muss ich es irgendwie in 3 Wochen schaffen. Ja, das wird zwar ganz schrecklich für mich und für die Kollegen, aber schaffen wir dann schon. Mhm. So bin ich heute vielleicht auch noch manchmal. Aber an ihr habe ich einfach gelernt, auch zu sagen, ja, so könnten wir es machen, wird aber für alle schrecklich. Mhm. Und wenn ich sage, dauert 6 Wochen, sagen trotzdem alle auch, ja, schön. Mhm. Es hat nicht mal wehgetan. Und da muss man einfach mit anfangen, mit diesem etwas konkret zu fordern, etwas konkret laut auszusprechen, Meinungen einzuholen. Auch wenn man sich vorher schon denkt, ah, weiß ich nicht, ob das da jetzt die Stimmung für gibt. Meistens passiert genau nichts.
Da erkenne ich ein Muster, ne? Du hast eben auch beim Erziehen ja gesagt, sich von Erwartungen lösen, die eigene Rolle definieren. Das ist vielleicht so ein typisches Thema, wo man in der Elternrolle was lernt, was sich in den Beruf übertragen lässt.
Ja.
Ist dir das in anderen Fällen auch schon aufgefallen? Hast du als Mutter was gelernt, was du jetzt im Job anwendest?
Geduld. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Aber mit Menschen, die einfach völlig irrational sind, was kleine Menschen, deren Gehirn noch nicht ausgearbeitet ist, einfach manchmal sind, was man ihnen auch gar nicht vorhalten kann, da dann noch ruhig zu bleiben. Und das merke ich mit aufbrausenden Kunden heutzutage, die ja dann, wenn sie vielleicht in so eine Wut geraten über etwas, natürlich auch irrational werden. Bei Kolleginnen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo mal Momente habe, wo die irrational sind, aber trotz allem hat das meine Geduld geschärft und das hilft. Mhm. Es hilft auch das Zuhören, weil gerade auch Kindern muss man wirklich zuhören. Und ja, das sind so diese Haupteigenschaften, wo ich sage, das hilft mir heute auch als Führungskraft selbst.
Als Führungskraft sollte man ja auch mehr zuhören als reden.
Ja, fällt mir nicht immer so leicht.
Wir haben ja gesagt, Perfektion ist sowieso irgendwas, wovon wir uns verabschieden
wollen. Unbedingt.
Ich habe ganz gespannt deinen verschiedenen Tipps zugehört, wie du führst und welche Instrumente du nutzt als Führungskraft. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt nicht alles so vorgefunden hast, wie es jetzt ist. Dass du also auch das ein oder andere eben aktiv verändert hast. Hast du da noch so ein paar weitere Instrumente für uns, die gut funktionieren, die du einsetzt, die du gerne mal teilen möchtest?
Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert, aber ich bin am Anfang, gerade wenn ich, als ich jetzt angefangen bin, also ich habe schon was Gutes vorgefunden, das Kundenzentrum gibt es schon lange. Die Führungskraft, die vorher da war, hat das wunderbar schon alles gemacht, aber anders.
Mhm.
So, das hatte gar nicht was mit der Qualität zu tun, sondern was mit uns, dass wir 2 verschiedene Menschen sind. Und ich muss so schmunzeln. Ich bin am Anfang eine von kurz und schmerzlos. Also ich habe mal eine Mulde bestellt, damit die Büros ausgemistet werden. Ich habe an den Büros die Namensschilder abgeschnitten. Das habe ich so, glaube ich, in meinen ersten anderthalb Wochen gemacht.
Also am Anfang sehr klar machen auch, in welche Richtung es geht, ne? Die Vision
ja,
sehr klar machen.
Ja, wirklich, dass wir uns von Altlasten auch befreien, uns Gedanken darüber machen, muss ich wirklich noch hier Ordnerschrank Nummer 287 mitziehen oder kann ich einfach auch mal so ein bisschen mich frei machen von Dingen, um dann auch Platz für Neues zu schaffen. Und das tatsächlich, ja, war, fand ich ganz wichtig, was ich auch gemacht habe. Ich habe mich selber vorgestellt, ich kenne mich ja ziemlich gut, also habe ich auch was runtergeschrieben und da war ich auch nicht unehrlich, da war ich auch nicht beschönigend, so, ich bin so ganz nett und ich bin ganz lieb und wenn ihr immer lieb seid, bin ich auch lieb, ja, nee, also ja, aber ich habe ganz deutlich gesagt, das kann ich, das mache ich, das nervt mich total, also Unpünktlichkeit, Fristen nicht einhalten, da hört es bei mir wirklich auf, da bin ich. Das habe ich aber einfach an Tag 1 gesagt. Und was ich auch gesagt habe, war, wenn ihr was von mir möchtet, sagt es mir so vor den Kopf. Weil ich so irgendwas so dazwischen, so einen Zwischenton, zwischen den Zeilen lesen, ich kann das nicht. Sollte es vielleicht besser können, weiß ich gar nicht so genau, aber ich kann es nicht. Wenn du was von mir möchtest, dann sagst du mir das vor den Kopf und dann reden wir darüber, ob das geht oder nicht. Dafür bin ich aber auch überhaupt nicht nachtragend. Wirklich in keinster Weise. Ja.
Auch tolle Sachen. So eine Veränderung anstoßen mit Gesten. Überhaupt eben dann auch schnelle Veränderungen. Ich glaube, da kann einige auch übertragen werden auf andere Fälle, die man so hat, wenn es um Transformationen geht.
Unbedingt, das passt natürlich nicht auf jeden. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe hier meine Abteilung häufig gewechselt, weil es überall nochmal Weiterentwicklungsmöglichkeiten waren. Ich war es in der Corona-Zeit total gewohnt, gar kein festes Büro hier auf dem Campus irgendwo zu haben. Das hat mich gar nicht gestört. Ich brauche ja nur meinen Laptop und mein Gehirn zum Arbeiten.
Ja, ja.
Für manches, aber dieser feste Ort, dieser Ruheort, mein Büro, total wichtig. Und wenn ich da dann hinkomme und habe die Schere in der Hand und schneide erstmal den Namen an deiner Bürotür ab,
ja,
da muss man schon wissen, da wird auch der eine oder andere nicht mit einverstanden sein. Und das war es auch. Und das war auch völlig okay. Und dann haben wir drüber geredet und dann habe ich erklärt, worum es mir insbesondere geht, weil einfach auch gar nicht alle Namen an den Bürotüren standen. Es gab einfach Kollegen, die hatten nämlich gar kein Büro. Deshalb habe ich die Namen abgeschrieben.
Und damit hast du sehr früh auch mit einer Geste klar gemacht, wo wir wieder dabei sind, nicht nur Worte, sondern Taten, dass Grundwerte für dich, wie eben zum Beispiel Gleichheit und Gerechtigkeit, sehr wichtig sind und auch alles zukünftige Handeln leiten werden. Das erzeugt im Umkehrschluss ja auch wieder Verlässlichkeit und sorgt
für die
Mitarbeiter. Also es ist schon entscheidende Schlüssel.
Ja.
Oh Mann, ich habe echt was mitgenommen. Also mindestens bei 2 Punkten hast du mich ertappt und ich habe gedacht, oi, oi, oi. Da muss ich noch mal ran, da bin ich noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Also schon ganz viel mitgenommen.
Und auch das, ne? Das denke ich auch häufig und denke mir, ha, du könntest noch Folgendes. Und dann denke ich mir, ach nee, warum eigentlich? Ist ja nur zusätzliche Arbeit. Wenn du bisher schon so zufrieden bist, dann bleib erstmal so. Also auch, ich bin immer veränderungsbereit, gar keine Frage. Und gute Tipps und Tricks nehme ich auf jeden Fall auch immer gerne an. Aber manchmal einfach leben und leben lassen, es geht auch. Und das kann wehtun. Also ich habe das als leistungsgetriebener Mensch natürlich, dass mir das ganz schwer fällt und mir das manchmal sogar körperlich wehtut, wenn ich nicht mache. Aber es ist so schön, wenn man es dann geschafft hat, weil das ist ja auch eine Leistung. Ja, nichts zu tun ist auch eine Leistung.
Und für alle, denen es so ein bisschen geht wie uns, es gibt sogar ein Stichwort dafür. Das Ganze nennt sich zumindest in der Elternrolle Lazy Parenting. Und das Tolle ist, es gibt ganz viele Studien, sehr effektiver Führungs- und Erziehungsstil ist, der dazu führt, dass es sehr selbstbewusste und sehr glückliche Kinder werden. Also,
schön.
Seit ich das gelesen habe, sehe ich manches auch ein bisschen.
Schön, gut. Ja, ich jetzt dann auch. Danke.
Ja, eine Sache ist mir immer ganz wichtig. Habe ich was vergessen? Eine Frage, die ich unbedingt hätte stellen sollen.
Ob ich glücklich bin.
Ja, und?
Bin ich.
Oh, sehr schön, sehr schön. Das heißt, auch einfach so ein bisschen das eigene Glück und die eigene Zufriedenheit so als Leitstern nehmen, sich selbst hinterfragen, sich an sich selbst ausrichten, wirklich wichtig.
Also ich bin, und wir kommen, Thema Phrasen, das ist ja dieses, setz dir immer im Flugzeug zuerst die Maske auf, bevor du deinen Kindern die Atemschutzmaske aufsetzt. Ja, aber am Ende stimmt es irgendwie. Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich mache, wenn ich nicht glücklich bin, und Glück kann nur ich kann keiner kommen und mir Glück geben. Zufriedenheit, ja, aber Glück einfach nicht. Und wenn ich es bin, dann gebe ich das ja auch so weiter. Dann lebe ich das ja auch vor. Dann bin ich die, die irgendwie singend morgens, also finden die Kinder nicht so witzig, aber singend morgens in der Küche stehe, während meine Tochter sagt, Mama, das will ich nicht hören.
Ich wurde auch schon darauf hingewiesen, dass ich nicht gut singen kann.
Ja. Nee, darum geht's gar nicht. Ich darf einfach gar nicht singen, egal ob gut oder schlecht. Na gut. Doch, also Glück zufrieden. Frag mal. Ja. Mehr Menschen, ob sie glücklich sind.
Das stimmt. Überhaupt einfach mal zu fragen, ne? Also es bringt die Leute ja mindestens mal in so einen Moment des Nachdenkens wahrscheinlich. Mhm. Weil es eine ungewöhnliche Frage ist.
Ja.
Dieses, wie geht's, könnte man ja wirklich mal letzten durch.
Gut, und dir?
Bist du glücklich?
Ja.
Können die Hörer des Podcasts dir denn noch mit irgendwas helfen? Brauchst du irgendwas? Feedback, Aufmerksamkeit, was auch immer?
Also, wenn ich irgendwo an irgendeinem Punkt noch Hilfe brauche, ist es tatsächlich nicht doch irgendwann anzufangen, Dinge an mich zu ziehen und sie zu erledigen. Mhm. Also das Nein zu sagen, fällt mir jetzt schon gar nicht mehr so schwer, das aber auch auszuhalten bis zum bittersten Ende. Also wer da noch Tipps hat, wie man tatsächlich noch länger aushält, das würde mir noch helfen.
Sehr schön. Und dann einfach über LinkedIn kontaktieren oder was ist das Beste für dich?
Ja, gerne. Also das auf jeden Fall. Auch gerne im Kundenzentrum vorbeikommen. Bei uns gibt es Kaffee.
Ah, toll. Das ist doch mein Argument. Sehr schön. Dann kommen wir zum Spiel, den Phrasenverdrescher. Mhm. Da geht es mir darum, dass wir so manchmal leichtfertig dahingesagte Phrasen, die irgendwie so ein bisschen nachwirken, und aber vielleicht doch bei dem einen oder anderen die Reaktion hervorrufen, oh Mensch, hätte ich gesagt, warum war ich da nicht schlagfertig? Dass wir uns die jetzt vornehmen, damit in der Situation, wenn du sowas hörst oder jemand anders sowas hört, da auch mal vielleicht eine flapsige oder eine provokante, auf jeden Fall mal eine andere Antwort kommt. Was sind denn so diese Triggerphrasen, die du schon gehört hast, die dich einfach nerven?
Die mich nerven? Oh, das ist immer so viel. Aber jetzt ein passendes Beispiel zu haben. Also, komm doch mal runter, nimm doch mal nicht alles so ernst.
Ach so, ja, das kenne ich. Ja, nimm mal nicht alles so ernst. Ist auf jeden Fall so eine Phrase, die kommt einem in fast jeder Situation. Also ich erlebe das häufig, gerade wenn ich zum Beispiel dabei bin, Kinder zu beruhigen oder Kinder davon abzuhalten, irgendwelche anderer Leute Besitztümer zu zerstören.
Ja, wir sind gut versichert.
Ja, und dann alles passt. Komm mal runter, mal runter. Ja, die Leute wollen einem damit ja eigentlich was Gutes. Das ist vielleicht das Positive, wenn sie so
ja.
sagen. Sie meinen es gut.
Aber ich weiß nicht, wen das schon mal runtergebracht hat, dass jemand ihm gesagt hat, komm mal runter.
Das erhöht den Druck, ne? Weil im Grunde ist es ja immer irgendwie eine Phrase, die man hört in einer Situation, in der eh schon Stress und Anspannung da ist und irgendwie Aktivität,
ja.
weil man eben irgendwas tut oder versucht zu tun. Und dann das, komm mal runter, sei mal locker, erhöht den Druck, ne? Da muss man noch was machen.
Ja, genau. Da muss man noch eine Aufgabe zu erledigen.
Genau.
Sei doch nicht so streng. Oder umgekehrt, warum erklärst du den Kindern denn immer so viel? Das müssen die doch noch gar nicht wissen.
Ja, genau. Warum erklärst du so viel? Sei mal nicht so streng. Das ist auch witzig, ne? Das ist eine direkte Kritik an deinem Erziehungsstil.
Und dieses, warum erklärst du so viel, das kann ich auch wieder auf die Arbeitswelt runterbrechen. Ich könnte sagen zu meinen KollegInnen, du kommst hier hin. Du schließt die Tür auf, du berätst alle Kunden, die da sind, nach deinem besten Wissen und Gewissen, dann schließt du wieder ab. Da wissen die doch gar nicht, was sie für eine Leistung für das Gesamtunternehmen bringen. Ich kann aber auch anfangen mit, weißt du eigentlich, wie die Kur ist, was du in dieser Struktur bewirkst, was passieren würde, wenn es dich nicht mehr gibt.
Damit gibst du Sinn, das Allerwichtigste.
Und da habe ich gemerkt, dass das natürlich für die KollegInnen dann viel einfacher ist, Dinge zu verstehen, auch Entscheidungen besser zu verstehen. Ja, und so mache ich es doch bei meinen Kindern aber auch. Mhm. Ich kann doch nicht sagen, ja, das entscheide ich jetzt so, weil ich erwachsen bin und du nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe. Also so. Viel zu erklären ist in dem Fall deine Art, Sinn zu geben, deine Art zu motivieren. Ich finde, das ist so eine, das schreit vielleicht auch nach einer etwas flapsigeren Antwort. Ne? Ach, gibst du jedem Erziehungstipps? Das ist ja spannend. Hast du schon ein Buch dazu geschrieben?
Ja, das finde ich gut. Oh, das muss ich mir ausschreiben.
Ich finde, manchmal muss man den Leuten so ein bisschen vorführen, dass es unangebracht ist, was sie jetzt gerade sagen.
Und ich das haben wir früher nämlich nicht so gemacht.
Nicht so gemacht. Ach, okay. Und woher wissen die Kinder dann die Dinge, die sie eigentlich wissen sollten? Haben sie alles aus dem Fernsehen? Okay, ja. Gut.
Aber auch das tatsächlich, ja, dieses haben wir früher auch nicht gemacht.
Hat uns nicht geschadet.
Hat uns nicht geschadet.
Naja. Ganz schlimmer Spruch, gerade für Eltern, die versuchen, bindungsorientiert zu erziehen, weil das ja so ein typisches Ding ist, das kommt, wenn es um Strafen geht oder um lauter werden, Grenzen ziehen.
Ja.
Und dann gab's früher nicht. Du verwöhnst viel zu sehr. Hat uns ja auch nicht geschadet. Hat uns nicht geschadet, bist du ganz
sicher? Hat geschadet. Jemand, der sagt, hat mir nicht geschadet, dem hat's erst am meisten geschadet.
Der hat's meistens leider noch nicht gemerkt. Ne? Das ist das Traurige daran.
Ja, das stimmt.
Genau, da ist zu sagen, freut mich für dich, dass es nicht geschadet hat. Leider geht's dem Großteil der Menschen anders.
Ja.
Die sich lange mit alten Glaubenssätzen tragen und Jahrzehnte brauchen, um das aufzuarbeiten.
Genau.
Gut, dass du der Ausnahmefall bist. Ist vielleicht anders, damit dann nur der Ausnahme so in die Richtung. Wobei, dann ist es eigentlich schon fast wieder übergriffig.
Ja.
Wenn man selbst auch sagt, mach's doch anders. Ne? Weil ich finde es eigentlich blöd, überhaupt Erziehungstipps zu geben. Ne?
Ja, finde ich auch.
Geschadet. Auch sicher? Also ich habe bei mir ein bisschen was gefunden, könnte man zum Beispiel auch sagen.
Mhm, stimmt. Da meint meine Therapeutin aber was anderes zu.
Ja, genau. Oh, also ich habe jetzt 5 Jahre gebraucht, um drüber hinwegzukommen. Gut, dass du schneller warst.
Ja. Ach, das stimmt.
Ja, ich glaube, mit diesen Dingen offener umzugehen und da manchmal ein bisschen lustig zu sein, aber häufig bei sich zu sein, ist da der Schlüssel.
Ja. Und es kommt auch immer auf das Gegenüber an. Mir ist jetzt gerade noch eins eingefallen, das machen meine Kollegen Gott sei Dank gar nicht, weil die aber auch ganz genau alle eigentlich auch viel über mich wissen, über mein Privatleben natürlich wissen. Aber, ach, jetzt schon Feierabend.
Oh ja, das kenne ich. Oh, das.
Und ich denke mir, wir können gern tauschen.
Und noch penetranter ist so dieses, dir einen schönen Feierabend, ich muss noch. Oder ich mache jetzt noch. Ne? Da reibt man es nochmal so richtig rein. Ja, jetzt schon Feierabend. Ich glaube, das ist was, wo es wirklich eine gute Antwort drauf braucht.
Ja.
Das könnte man sagen. Ich finde Rechtfertigung blöd. Also ich fürchte, dass wo man spontan hinkommt, ist so dieses, ich bin doch schon 8 Stunden da. Oder dieses, ich habe doch heute schon die Welt gerettet. Ich habe schon das gemacht und das gemacht und das gemacht. Das
ich sage immer, ne? Ich gehe jetzt zu meinem zweiten Job.
Das ist auch gut. Meine zweite Schicht fängt jetzt an.
Meine zweite Schicht fängt jetzt an. Hm. Meistens ist ja schon die dritte Schicht. Meine erste Schicht habe ich ja bis zum Kindergarten schon hinter mir. Hm. Dann habe ich meine normale Arbeitsschicht und dann kommt die dritte Schicht, bis die Kinder schlafen.
Das ist aber echt
also gut. Die,
nein, auf zum nächsten Schicht. Job. Auf zur nächsten Schicht. Ja.
Das ist gut. Meine Kollegen wissen das alle. Also die wissen auch ganz genau, Sarah, kannst du morgens ab 5 Uhr erreichen, und aber um 21 Uhr kann die Augen kaum noch offen halten.
Ja, das klar zu kommunizieren ist der Schlüssel.
Ja, in allen Belangen wirklich. Ja.
Das, ich habe überhaupt keine bessere Idee, das merke ich mir auf jeden Fall. Wenn jemand sagt, jetzt schon Feierabend, auf zur nächsten Schicht.
Jo, das ist gut.
Gut. Was ich mich frage, ist, ob du manchmal auch noch so Sprüche kriegst in Richtung Alleinerziehende. Also sowas wie, ich wäre auch gerne alleinerziehend, hätte ich jede zweite Woche frei oder so, jedes zweite Wochenende frei oder so. Also ich weiß nicht, ob man sowas hört, habe ich jetzt keine
eigenen. Total.
Ja?
Also da ist schon dieses, wow, dann bist du ja auch mal eine ganze Woche ein echter Mensch. Also nicht, dass Mütter keine echten Menschen
aber
wären.
Aber schon Neid dabei. Ja, ja.
Was ich auch total nachvollziehen kann, weil ich jetzt natürlich diese Vorteile, die ich da auch habe, sehe. Und ich kann aber auch gleichzeitig, sage ich häufig, also das haben zwar mir noch selber nicht viele Menschen gesagt, aber du verpasst ja die Hälfte des Lebens deiner Kinder. Das war so mein erster Gedanke und das war so etwas, was mir am Anfang selber so viel Angst gemacht hat. Aber dadurch, dass wir halt so gute Freunde sind und auch nicht weit voneinander entfernt wohnen und einfach, ich bin auch in der Woche, wo ich keine Kinder habe, Teil des Lebens meiner Kinder. Wir telefonieren, das wird bestimmt, wenn die älter sind und irgendwann selber mal Handys haben, wird das wahrscheinlich noch mehr, aber wir machen das heute schon. Ich höre ganz häufig, boah, Respekt, was du schaffst.
Mhm.
Hört Papa nicht so häufig.
Eigentlich auch
schade. Was ich ein bisschen
schade
finde. Er hört es von mir. So.
Das ist schon mal
das ist ja dann vielleicht auch das Wichtigste. Ne? Nee, es ist so wirklich mehr auch das Interesse daran und auch dieses, wie kommt ihr miteinander zurecht und wie habt ihr das entschieden und wie habt ihr das den Kindern mitgeteilt? Unsere Kinder, das ist 2 Jahre jetzt her. Unsere Kinder waren 1,5 und 2,5 und 4. Ja, wie haben wir das erklärt? Mama und Papa sind ganz tolle Freunde. Wir mögen uns ganz doll, aber wir mögen uns nicht mehr küssen. Was soll ich sonst sagen zu einer 2,5-Jährigen? Irgendwie muss ich ja die Grenze aufzeigen. Und die Grenze war irgendwie, Menschen, die man lieb hat, küsst man.
Ja, das
war unsere Idee dazu.
Was Kinder sehen. Ne?
Genau.
Ja. Ich glaube, wenn jemand so einen Spruch drückt in Richtung Alleinerziehende haben ja auch so viel frei, dann geht es häufig darum, dass sie eben selbst das Bedürfnis haben, mal Zeit allein für sich zu haben. Da gibt es ja auch einfach dieses Symptom des Overtouched, was Mütter gerade mit kleinen Kindern haben. Ja. Also so eine echte Sehnsucht danach, auch einfach mal niemanden an sich dranhängen zu haben.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der so einen Spruch drückt, auch wenn es in dem Moment absolut verletzend ist, eigentlich Hilfe und Unterstützung braucht.
Ja.
Also vielleicht so ein Tipp wie, ich weiß, es ist ein langer Weg, dahin zu kommen, aber vielleicht, ja, überlegen wir mal, wie du mal ein Wochenende freikriegen kannst. Mhm. Oder lass uns doch mal ein Wochenende zusammen wegfahren, wenn du denjenigen oder diejenige sogar leiden kannst.
Ja.
Damit du auch mal ein paar Tage frei hast und Abstand.
Ja, völlig. Also ich glaube, es geht wirklich mehr. Bisher, ich habe auch keine negativen Reaktionen bisher bekommen. Klar, es gibt immer noch dieses alte Familienbild. Und in dem alten Familienbild leben sie alle zusammen.
Mhm.
Und bei der Scheidung leben alle bei Mama.
Ja, das ist leider auch nicht nur ein Bild, ne? Sie haben
auch Realität.
Auch so entschieden.
Oh, ja.
Das ist tatsächlich echte Männer.
Aber das haben mein Mann und ich damals so gemacht, wie bevor wir Kinder gekriegt haben. Uns hingesetzt und haben gesagt, was willst du, was will ich? Beide haben wir gesagt, 100% die Kinder. So, da wir nicht 200% Kinder haben, war das dann klar. Und das für uns läuft das gut.
Ich finde, wir haben schöne Phrasen verdroschen und gute Antworten gefunden.
Find ich
auch. Ich werde mir auf jeden Fall die Sache mit dem Feierabend merken. Das, weil ich Schlagfertigkeit kann man auch trainieren, indem man sich sowas wie den
Phrasenverdrescher anhört. Tatsächlich dieses, das habe ich vorhin einmal gesagt, oh, kannst du das nochmal wiederholen, das muss ich mir aufschreiben. Das zwingt Menschen ja ganz häufig dazu, auch wirklich nochmal darüber nachzudenken, was sie gerade gesagt haben und es tatsächlich nochmal zu wiederholen. Mhm. Das war so ein Schlagfertigkeitstipp, den habe ich hier bei LinkedIn irgendwo gelesen. Oh. Das war nicht schlecht.
Das ist tatsächlich gut, gerade wenn jemand was eher Abwertendes oder Unpassendes gesagt hat, ne?
Manchmal auch, und das verstehe ich auch, hat letztens tatsächlich einer gesagt, und ich habe ihm das gar nicht böse genommen, ich habe ihn nur nochmal drauf aufmerksam gemacht, ach, das wusste ich damals schon, dass das ein totgeborenes Kind ist.
Oh, schlimm, ja.
Und ich denke mir, du weißt doch gar nicht, vor wem du gerade stehst.
Ja.
Also jede dritte Frau hat eine Fehlgeburt. Das sind zwar noch keine totgeborenen Kinder, aber auch das passiert. Und muss ich sowas sagen? Nee. Aber dann, das habe ich kurz aufgenommen, solche Dinge, ne? Und das verstehe ich auch. Das sind einfach auch Dinge, die hat man einfach, die sagt man halt mal so, ne? Und da dann nochmal zu sagen, oh, das kannst du das nochmal wiederholen oder hast du darüber schon mal nachgedacht?
Ich merke schon.
Der meinte das auch nicht böse.
Ist unsere Kategorie.
Ja, scheinbar.
Müssen wir irgendwann auf jeden Fall mal fortsetzen.
Machen wir.
Zum Schluss möchte ich dich noch einmal nach Empfehlungen fragen, sei es ein Buch, ein Podcast, irgendwas, was dich inspiriert und wo du das Gefühl hast, es könnte den Hörern auch irgendwie gefallen.
Das wäre vor einigen Jahren noch genau die richtige Frage an mich gewesen, weil ich gerade als Jurist habe ja jahrelang gelernt, es steht alles in Büchern und du findest jede Antwort in einem Buch. Findet man nicht. Wenn es um Menschen geht, nicht. Ich habe auch Führungskräfte-Ratgeber hier und Podcast dazu dort und Erziehungsratgeber und Erziehung. Aber das ist ja nicht mehr, die kennen ja leider meine Kinder nicht oder die kennen ja auch meine Arbeitskollegen nicht. Und irgendwie verhalten sich diese Menschen gemeinerweise nicht so, wie das da in dem Buch steht. Das ist zwar ärgerlich, aber irgendwie nicht zu ändern. Ich habe trotzdem viel gehört. Ich habe einige, ich mag Katja Saalfrank tatsächlich, den Podcast, den sie mit Matze Hilscher zusammen macht. Ich mag aber auch zum Beispiel Stefanie Stahl total gerne. Die höre ich super gerne, weil ich ihr gut zuhören kann. Und selbst wenn ich da nicht immer viel von mitnehme, aber einfach so dieses, ja gut, und lesen. Ich bin der absolute Fan von Fachbüchern. Ich lese sie aber nicht mehr. Ich lese Romane, kitschige meistens, oder irgendwas Monumentales, so von Ken Follett habe ich jetzt gerade erst gelesen.
Naja, es ist einfach wichtig, das eigene Ding zu finden.
Ja.
Und wenn du sagst, das steht alles nicht in Büchern, suchst du dir dann gezielt Inspiration in anderen Menschen? Also machst du gezieltes Netzwerken, suchst du dir Sparringspartner? Ist das was ich da zwischen den Zeilen rauslesen kann oder eher nicht?
Wenn ich tatsächlich Probleme habe, jetzt sei es irgendwie auf der Arbeit oder auch privat, dann rede ich mit anderen Menschen darüber, ja. Am liebsten immer noch mit meinem Ex-Mann. Das ist so. Und da kommt die Freundschaft auch wirklich her. Aber auch mit anderen Freundinnen, die in ähnlichen Situationen sind oder die mir auch mal einen anderen Blickwinkel geben können. Ich habe sehr wohl auch Freunde oder Freundinnen, die als Mutter zu Hause sind und nicht arbeiten gehen.
Mhm.
Die mir dann auch sagen, wenn ich dann mal wieder sage, ah, so viel Arbeit und dann noch die Kinder, dann sagen sie, naja, aber nur die Kinder, ich wäre manchmal ganz froh, wenn ich zur Arbeit gehen könnte.
Ja.
Was ich auch total gut nachvollziehen kann. Und da mal diesen Perspektivwechsel zu haben, dafür ist das Gespräch mit anderen Menschen, so wie auch bei uns im Mentoring oder wenn wir uns dann mal treffen, das ist eigentlich so das Wichtige. Da lerne ich dann auch was, da nehme ich etwas mit. Ja, aus Büchern, es geht, und wer sich damit sicher fühlt, gerade am Anfang, sollte das auch unbedingt machen. Aber ja, die Menschen um uns herum verhalten sich.
Auch schön. Ganz viele Tipps drin, sowohl ein paar für Podcasts, aber eben auch so ein paar Lebenstipps in Richtung sich früh raustrauen, ein Netzwerk aufbauen, sich auch einfach mal trauen, jemanden um Rat zu fragen und ein Problem zu schildern. Muss ja auch nicht immer nur die aller vertrauteste Person sein. Manchmal ist es auch kann man ganz schnell Vertrauen aufbauen, indem man einfach Verletzlichkeit zeigt und eben wirklich um Rat fragt in einer Situation, die einen wirklich bewegt.
Und wie häufig bekomme ich das Feedback, das kenne ich, das ist mir auch schon passiert. Oder in so einer Situation habe ich mich auch schon befunden. Ja. Man denkt immer, das sind so die ureigenen Probleme. Und oh Gott, kein anderer Mensch hat diese Probleme, die ich habe, die Herausforderungen, die ich habe. Und dann kommen sie alle aus ihren Löchern gekrabbelt und erzählen dir, also daher, es lohnt sich auch über sich zu sprechen.
Das sind so viele wahre, weise Worte, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass der ein oder andere sich was davon abschneidet, sich was mitnehmen kann. Deswegen dir ein großes Dankeschön, Sarah.
Danke, dass ich das machen durfte. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich fühle mich jetzt auch so, wie wir es ja gewollt haben, beschwingt fürs Wochenende.
Ja, genau. Die Energie habe ich definitiv hier auch gewonnen. Und ich auch. Noch ein paar Inspirationen. Die werde ich nochmal vornehmen, garantiert. Schön. Ja.
Gut.
Dann auch an die Hörer einen schönen Tag euch. Viel Spaß auch mit den nächsten Episoden. Bleibt dran, wenn es wieder was gibt zu Work-Life-Rebels. Tschüss!